Wer von euch liebt Mathematik? Das Witzige ist, bei dieser Frage gibt es kein so ein bisschen, sondern diejenigen, die Mathe lieben, die wissen das auch und stehen dazu. Genau, da kamen die Hände hoch. Es gibt ein paar wenige unter uns tatsächlich, die Mathematik lieben. Ich jetzt nicht so. Aber egal, ich predige ja heute auch nicht über Mathe, sondern ich erweitere den Kreis einfach nochmal ein bisschen. Aber heute geht es tatsächlich um einen Fachbegriff aus der Mathematik. Die Predigt ist nämlich überschrieben mit dem Wort Multiplikation. Herrlich, oder? Was kommt euch da als erstes? Kleines, großes, einmal eins, wenn es ganz hoch kommt, vielleicht das Multiplizieren von Brüchen? Da bin ich schon lange raus. Ich kenne auch meine Grenzen, deswegen predige ich heute auch nicht über Mathe. Genau, ich habe mir das mal angeschaut, das Wort an sich, Multiplikation. Was steckt denn dahinter? Und das kommt aus dem Lateinischen und kommt von multiplicare und das heißt vervielfachen. Okay, vervielfachen. Also halten wir schon mal die erste Erkenntnis heute fest. Multiplikation hat etwas mit vervielfachen zu tun. Und es scheint so, als hätte Gott das Leben an sich schon auf Vervielfältigung ausgelegt. Die ersten zwei Menschen, Adam und Eva, haben von Gott den Auftrag bekommen, vermehrt euch. In 1. Mose 1,28 lesen wir das. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Wenn wir jetzt in die Natur gucken, die Pflanzen, die Tiere, da passiert Vermehrung ganz, ganz natürlich und mit einer großen Selbstverständlichkeit. Und Gott ist da so unglaublich kreativ. Der geht unterschiedliche Wege, mal durch einen sexuellen Akt, mal durch Bestäubung. Völlig egal, wie, das Ziel ist das Gleiche. Es ist das Ziel der Vervielfältigung. Und ich dachte so, Mann, das ist gut, dass ich das erkenne, gleich am Anfang der Predigt. Es scheint, Multiplikation scheint wirklich auf dem Herzen Gottes zu sein. Und das ist einfach für den Start einer Predigt ein richtig guter Ausgangspunkt, oder? Für bei der Predigt ganz, ganz nah am Herzen Gottes zu sein. So, lasst uns mal weiterschauen. Wenn ich die Bibel lese mit dem Augenmerk auf Vervielfältigung, dann komme ich an einen ganz entscheidenden Punkt. Und der wird mir immer und immer wieder an unterschiedlichsten Stellen gezeigt, nämlich dass eine Sache vervielfältigt werden soll. Und das lesen wir unter anderem im Markus 16, Vers 15. Und er, Jesus, sagte zu ihnen, das sind die Jünger, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Die gute Botschaft soll vervielfältigt werden, in die ganze Welt rausgetragen werden, verkündet werden. Und ich bin unserem Lobpreisteam so dankbar. Ich warte seit September auf diesen Moment, dass wir dieses geniale Lied singen. Und heute, ich habe es im ersten Gottesdienst schon so gefeiert, und heute singen wir es, weil es erspart mir einen ganzen Punkt meiner Predigt. Durch dieses Lied brauche ich euch nicht mehr erklären, was das Evangelium ist, was die gute Botschaft ist. Habt ihr das eben beim Singen nochmal gespürt? Hat das was mit euch gemacht, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Ist es eine gute Botschaft? Okay, wir sind in Ostwestfalen. Ich muss es mir immer wieder sagen. Aber ja, das ist die gute Botschaft und die sollen wir verkünden. In der Bibel steht an einer anderen Stelle auch nochmal genau dasselbe. Nur, dass dort Jesus mit einem Gleichnis spricht. Gleichnisse sind Bilder, die Jesus gebraucht, um uns einfach geistliche Wahrheiten zu erklären. Und da ist das Bild, gebraucht Jesus das Bild vom Bauern. In anderen Übersetzungen, ich in meiner Kinderstunde habe noch gehört, das ist der Sämann. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis auch unter dem Gleichnis mit dem Sämann. Und da werden wir aufgerufen, dass wir auch ein aktiver Teil zur Multiplikation dazu beitragen sollen. Wir sollen der Bauer sein, der die gute Botschaft in die Welt hinausbringt. So steht es in Markus 4, Vers 12. Der Bauer, von dem ich sprach, ist derjenige, der anderen Menschen Gottes Botschaft bringt. Um in dem Bild zu bleiben, hat Gott dich als Bauern gesetzt, dass du den Menschen die gute Botschaft sagst. Die Menschen damals haben das verstanden. Die haben auch das Bild mit dem Seemann verstanden. Für den Bauern ist es total das Normalste von der Welt, dass er Saatkörner ausgibt in die, aufs Feld. Warum? Weil da Frucht draus entstehen soll. Doch was heißt das für uns? Heißt es jetzt, ihr geht nachher durch die Tür, stellt euch auf den Hof, greift in eure Müslikiste und streut ein paar Sonnenblumenkerne in die Welt und wart Gott gehorsam? Nee, es ist ja ein Bild. Es ist ein Bild, was uns zeigen soll, dass wir unseren Job tun sollen. Dass wir das, was wir auch im Missionsbefehl eben schon gelesen haben, dass wir das tun sollen. Wir sollen säen die gute Botschaft. Wir sollen verkünden die gute Botschaft, ja? Und wir sollen für uns realisieren, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht Zuschauer dessen sein sollen, sondern du bist der Bauer und du sollst verkündigen. Nicht die anderen. Das ist dein Job. Das ist mein Job. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ja, es kann sein, dass du jemandem das Evangelium, die gute Nachricht erklärst. Es kann aber auch sein, dass du dich einfach mit jemandem auf einem Kaffee verabredest und ihm dein offenes Ohr schenkst und dass dadurch Beziehung wächst, dass dadurch die Liebe Gottes fließt und dass ihr irgendwann auf Gott zu sprechen kommt. Es kann auch sein, dass du dort draußen sonntags im Winter mit Schal und Mütze und Handschuhen stehst und die Leute mit einem Lächeln begrüßt und sagst, wie schön, dass du da bist. Und dieses Lächeln ist ein Weitergeben der Liebe Gottes, ist ein Verkünden des Evangeliums. Es kann sein, dass du unten bei den Kindern das Wort Gottes weitergibst oder mit ihnen ein Bild malst. Das ist Verkündigung des Evangeliums. Es kann sein, dass du zu Weihnachten jemanden einen Kalender mit einem Bibelvers und schönen Motiven schenkst, einfach mit einem Lächeln. Ich möchte fast sagen, es ist fast egal, was du tust. Hauptsache, du tust es und du bist aktiver Teil dieser Rechnung, der Multiplikation der guten, der besten, ja, der guten, das ist, trifft's ja noch nicht mal, der besten Botschaft, die es überhaupt gibt. Und das Erstaunliche an diesem Geschehen, an dieser Rechnung, wenn wir anfangen, tatsächlich aktiver Teil in Gottes Rechnung zu sein, dann kommen wir automatisch in göttliche Dimensionen. Gott rechnet mit dir und Gott rechnet anders als uns, als wir Menschen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Gott rechnet irgendwie anders. Da kommt hinterm Gleich immer was anderes raus, als wenn ich die Rechnung aufstellen würde mit meinen mathematischen Kenntnissen. Das finden wir auch in diesem Gleichnis mit dem Bauern an der anderen Stelle. In Markus 4,8, da steht, wieder andere fielen auf fruchtbarem Boden, also die Saatkörner, und brachten eine Getreideernte mit dem 30, 60, jahrhundertfachem Ertrag ein. Ein Saatkorn, 30, 60, hundertfacher Ertrag. Das ist Hammer, oder? Und das ist in der Natur, in der Ernte. Die Bauern, die haben das verstanden. Das ist total normal. In der Ernte ist das so. Aber wenn wir das jetzt auf das Evangelium, auf die gute Botschaft beziehen, haben wir den Glauben dafür, dass Gott es so sehr multipliziert, wenn wir einen Samenkorn setzen, dass es 30, 60, 100-fach multipliziert wird? Gott rechnet anders. Ist mir übrigens an einer anderen Stelle in der Bibel auch nochmal aufgefallen. Speisung der 5000. 5000. 5 Brote, 2 Fische. Die Rechnung ist aufgegangen, weil wir befinden uns in göttlichen Dimensionen. Alle 5000 sind satt geworden und Gott in seiner Güte, und ich glaube, manchmal denkt, hat er es auch gemacht, damit er uns zum Lächeln bringt. So nach dem Motto, merkt ihr es denn jetzt echt? Endlich merkt ihr es. Ich lasse euch auch noch 12 Körbe Reste über. Also nicht nur, dass die 5000 satt geworden sind, sondern es bleiben sogar noch 12 Körbe über. Das ist göttliche Multiplikation. So rechnet Gott, ja? Und wenn ich mir über dieses Prinzip, was ja anscheinend göttlich ist, Gedanken mache, dann hilft es mir immer mal nachzuschauen, wie konkret haben das denn die ersten Christen gelebt? Wie haben die es auch erlebt? Und da hilft es mir, in die Bibel hineinzuschauen. In der Apostelgeschichte, da ist uns aufgeschrieben, was die Christen, die ersten Christen direkt nach dem Sendungsauftrag erlebt haben und wie sie gelebt haben. Und da steht in Apostelgeschichte 42, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an dem Mahlfeiern und an den Gebeten. Also sie haben ganz viele Predigten gehört, sie haben ganz viel Gemeinschaft gehabt, sie haben stetig Abendmahl gefeiert und sie haben gebetet. Und das nicht nur sonntags, sondern stetig. Und das unterstreicht für mich einfach nochmal, wie wichtig Gebet ist, auch in dem Punkt der Multiplikation. Und Gebet hat immer zwei Richtungen. Zum einen, die erste Richtung ist, dass Gebet mein Herz ausrichtet und vorbereitet. Wir brauchen und wir bekommen im Gebet neu Gottes Sicht auf die Dinge, seine Leidenschaft. Und ich glaube, das brauchen wir immer wieder und immer wieder neu. Ganz egal, ob du dich erst vor 5 Minuten entschieden hast, Jesus nachzufolgen oder ob du schon 50 Jahre mit ihm gehst. Du brauchst diese Leidenschaft, diese Sicht auf die Dinge immer wieder neu. Ganz egal, ob du ehrenamtlich oder hauptberuflich in der Gemeinde arbeitest. Ganz egal, ob du Evangelist, Apostel, Prophet bist. Völlig egal, du brauchst dieses von Gott ausgerichtet werden. Nur durch den persönlichen Austausch und die persönliche Beziehung zu Jesus kannst du wirklich wahre Vervielfältiger seiner Liebe sein. Und durch den Austausch mit Gott, durch das Beten und auch durch das Lesen, das Beschäftigen mit seinem Wort, passiert Folgendes. Du nimmst immer mehr ab. Dein Egoismus wird immer kleiner und Jesus wird immer größer und deutlicher in dir. In deinem Denken, in deinem Fühlen, in deinem Handeln. Johannes 3, Vers 30, da steht, er, Jesus, muss immer größer werden und ich immer geringer. Und das ist ein super Ausgangspunkt für Multiplikation. Immer mehr Jesus in uns, damit Jesus vervielfältigt wird. Vielleicht denkst du jetzt, okay, Annika, ey, wenn du mein Gebetsleben kennst, ne? Wenn du wüsstest, wie egoistisch ich manchmal noch drauf bin, das mit der Multiplikation und dem aktiven Teil dazu, das verschieben wir auf später. Dann möchte ich dir sagen, verschieb es nicht. Verschieb es nicht, denn Jesus hat den Auftrag zur Multiplikation an keine Bedingung gesetzt, außer an eine, dass du Jünger bist, dass du Nachfolger bist. Und wenn du Jünger bist, dann darfst du und dann sollst du multiplizieren. Dann sollst du ein aktiver Teil in Gottes Rechnung sein. Weißt du was? Gott kann auch mit lauter Nullen multiplizieren. In der Mathematik kommt da immer 0 raus. Der Wert kann noch so hoch sein, da kommt 0 raus. Gott kann, und ich glaube sogar, er will mit Nullen multiplizieren. Also warte nicht, bis du erstmal perfekt bist, um etwas zu tun, sondern lass dich jetzt schon gebrauchen. Jesus selbst, interessanterweise, vervielfältigte die gute Botschaft als ersten Schritt auch in seine Jünger. Ich weiß nicht, wie gut du die Bibel kennst, aber wenn du dir, ich sage es mal ganz flapsig, den Haufen anschaust, das waren jetzt nicht alles so die Cracks. Da war schon, also der hat sich bewusst auch jemanden ins Team geholt, der ihn später verraten hat. Was ist das denn für eine Null? Jesus hat mit ihm gerechnet und er hat durch ihn multipliziert. Ja? Und die Jünger, die haben diese Wahrheit weitergegeben. Sie haben sie weiter multipliziert in Jerusalem und weit hinaus, über alle Grenzen, bis hin zu uns heute, bis hin zu dir. Wisst ihr, wir vervielfältigen das, was wir ausstrahlen. Lasst uns also danach mehr eifern, auch im Gebet, dass wir immer mehr Jesus ausstrahlen, dass Jesus immer mehr Gestalt in uns nimmt. Du bist ein Kind Gottes, ein geliebtes Kind. Also vervielfältige doch diese Liebe. Du bist ein Jünger Jesu. Also lass dieses Nachfolgersein nicht nur am Sonntagmorgen raus, sondern 7 Tage, 24 Stunden. Und die zweite Richtung des Gebetes gilt den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Fang an, sie zu segnen. Fang an, für sie zu beten. Fang an, dafür zu beten, dass Gott dir die Augen öffnet, dass du sie wahrnimmst. und lass dich an dieser Stelle mal konkret von Gott leiten, wen du denn vielleicht das nächste Mal zum Kaffee einladen sollst, um diese Liebe Gottes weiterzugehen, in wem du dich investieren darfst. Lass dich leiten. Lass dich leiten zu neuen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Denn nur durch das Senden geschieht Multiplikation. Also sehe und verkündige. Und genauso haben das die Christen in der Apostelgeschichte übrigens auch getan. Und das könnt ihr mal zu Hause nachlesen. Lest mal die Apostelgeschichte. Das ist der Hammer, was da drin steht. Zum Beispiel, einen habe ich euch mitgebracht, ein Beispiel. In Apostelgeschichte 3, 1 bis 10, da wird uns beschrieben, dass Petrus und Johannes gesendet werden in eine Situation, wo ein Gelähmter am Tempel saß. Und ihr Lieben, ich möchte nicht wissen, wie sehr die geschwitzt haben. Aber sie haben von Gott gehört, sie sind in die Situation hineingegangen und sie haben mit Gott gerechnet. Und schwupp waren sie in dieser göttlichen Dimension, dass etwas Göttliches passieren konnte, dass Gott seine Botschaft multiplizieren konnte. Apostelgeschichte 5,12 sagt uns, dass mächtige Wunder geschehen sind. Mächtige Wunder. Wisst ihr was? Ich glaube, dass mächtige Wunder nicht aufgrund der Wunder, weil es so schön ist, dass man Wunder hat, geschehen sind, sondern dass durch die Wunder Menschen mit der Liebe Gottes, mit dieser Wahrheit, mit dem guten Evangelium in Verbindung gekommen sind. Das war eine Art, wie Multiplikation vonstatten gegangen ist. Richtig, richtig heftig. In der Vorbereitung hat mich ein Beispiel, welches ich auch aus der Apostelgeschichte habe, wirklich sehr angesprochen. Da gab es den Saulus. Saulus war ein richtig krasser Typ. Also wirklich. Das war ein Christenverfolger. Und das war jetzt nicht so ein sanfter Christenverfolger, der in irgendeiner Demo mal so ein Schild an die Christen oder so hochgehalten hat, sondern das war jemand, der hat wirklich die Christen verfolgt. Der hat dafür gesorgt, dass sie gefangen genommen wurden. Richtig übler Typ. Ein richtig, richtig übler Typ. Und dieser Saulus, der hat eine Begegnung mit Gott bekommen auf dem Weg nach Damaskus, als er dort in Damaskus die Christen verfolgen wollte. Und das muss eine Hammerbegegnung von Gott gewesen sein, weil die Bibel sagt uns, dass diese Begegnung dazu geführt hat, dass Saulus 3 Tage nichts mehr essen konnte, nichts mehr trinken konnte und blind war. Wie lange ist denn die Begegnung bei euch schon her, dass ihr so eine krasse Begegnung mit Gott hattet? Ich hatte die noch nicht so. Also es muss schon krass gewesen sein. So richtig heftig. Parallel zu diesem Ereignis, welches Saulus da erlebt hat, zeigt uns die Bibel, dass Gott mit Hananias ins Gespräch gekommen ist. Wahrscheinlich im Gebet. Und Hananias wird uns in der Bibel vorgestellt mit den Worten, ein Jünger namens Jesus. Ein Jünger namens Hananias. Da stand jetzt nicht ein Held des Glaubens, Hananias. Oder der auserwählte Apostel Hananias. Oder der extrem begabte unter allen 5000 beste Jünger Hananias. Da stand ein Jünger namens Hananias. Ein Nachfolger. So schlicht und ergreifend. Wer bist du? Du bist ein Jünger, ein Nachfolger. Da darfst du dann deinen Namen einsetzen. Auf jeden Fall, dieser Hananias wurde von Gott beauftragt, gesendet, dass er mit Saulus in Verbindung treten sollte. Und ich liebe die Bibel so sehr dafür, dass sie echt ist, ne? Weil das merke ich immer an solchen Stellen. Hananias fragte noch mal kurz bei Gott nach, Gott, bist du dir sicher? Also ich meine Saulus, ne? Christenverfolgung. Und ich, die Rechnung, die ist jetzt so ein bisschen ganz unglücklich. Und Gott sagt, doch, geh. Ich sende dich dahin, ich sende dich zu dem Saulus. Und Hananias geht mit allen Zweifeln, mit allen Fragen, aber er lässt sich senden hin zu Saulus. Und was soll ich sagen? Beide, sowohl Saulus als auch Hananias, erleben Gottes Eingreifen. Und durch Hananias hat Saulus den ersten Kontakt zu den anderen Jüngern bekommen. Danke, Hananias, dass du dich hast senden lassen. Denn aus Saulus wurde später im Verlauf, so sagt uns die Bibel, Paulus, der eine ganze Menge dazu beigetragen hat, dass das Evangelium verbreitet wurde, dass Multiplikation der guten Botschaft passiert ist und schlussendlich auch mich erreicht hat. Dadurch, dass Hananias sich hat senden lassen, hat er die Multiplikation des Evangeliums auf einzigartige Art und Weise vorangetrieben. Das war eine Auswirkung der Multiplikation, die wir bis heute spüren. Wusste er vorher, was dabei rauskommt? Nee. Aber er hat mit Gott gerechnet. Er hat mit Gott gerechnet. Und das ist die letzte Frage, die ich heute auch an dich stellen möchte. Und auch an mich. Und da predige ich nicht nur in diese Richtung, sondern auch zu mir. Rechne ich mit Gott? Rechnest du mit Gott? Wenn du mit deinen Kollegen in Kontakt bist? Rechnest du mit Gott? Wenn du als Ordner da draußen auf dem Hof stehst und frierst und dir ein Lächeln abkneifst? Dass Gott in diesem Lächeln Multiplikation seiner guten Wahrheit weitergeben kann? Rechnest du mit Gott, wenn du über den Schulhof gehst? Rechnest du mit Gott, wenn du durch die Stadt läufst? Kannst du dir vorstellen, dass Gottes Kraft ausreicht, um das, was du zu geben hast, dazu zu benutzen, dass sein Reich immer größer wird? Hand aufs Herz. Wie sieht's bei dir aus? Ich glaube, dass Gott dir und mir heute zurufen möchte. Rechne mit mir. Deine Aufgabe ist das Säen. Tu es. Lass dich gebrauchen, sei mutig und erzähle und strotze vor lauter Liebe. Und ich tue mein Göttliches hinzu. Und dann wirst du Multiplikation erleben. Und du wirst Teil von Gottes großer Rechnung sein. Was ist? Seid ihr bereit für ein Experiment? Ihr seid noch gar nicht, seid ihr eingeschlafen? Das kann doch nicht wahr sein. Also ein Experiment, ihr Lieben. Wir haben total tolle Kalender bekommen. Wirklich richtig schöne Kalender. Es sind total tolle Motive drauf. Da sind immer Bibelverse. Hinten ist auch eine kleine Erklärung. Und wir haben in der letzten Woche die beklebt mit dem Adressaufkleber unserer Gemeinde. Und die sind hinten im Ausgang, liegen die auf dem Tisch. Und sie sind umsonst. Und ich möchte mit euch das Experiment wagen und ich möchte euch herausfordern, dass ihr euch alle mindestens einen Kalender mitnehmt, dass ihr euch zu Hause hinsetzt und Gott fragt, Gott, wohin möchtest du mich senden? Wem darf ich mit einem Lächeln natürlich diesen Kalender schenken? Und dann tu es und dann rechne mit Gott. Rechne, dass Gott seine Göttlichkeit hinzugibt und dass dieser Samenkorn, den du säst, in Gehorsam, dass daraus Multiplikation entsteht, seiner guten Nachricht, seiner besten Nachricht, die es überhaupt gibt. Die Frage ganz zum Schluss stellt sich für mich, warum denn bitteschön das Ganze? Ich mag das vom Typ her, mag ich das nicht, Dinge einfach nur so zu tun. Ich mag das immer, ein Ziel vor Augen zu haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch bei Multiplikation brauche ich irgendwie ein Ziel. Es ist schön, dass Gott mich da in den Gehorsam ruft, aber es ist auch schön zu wissen, warum denn das Ganze, oder? Geht mir wahrscheinlich nicht als Einzigste so. Und ich verrate euch, dass hinter der Multiplikation steckt das große Ziel, dass sein Reich immer größer wird. Und dass Gott schlussendlich die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Das ist es, ihr Lieben, warum Gott so viel Wert auf Multiplikation legt. Dass alle Völker, alle Menschen ihn schlussendlich anbeten. Denn es geht um unseren Gott, der verdient alle Ehre. Und dadurch, dass wir aktiv multiplizieren, seine gute Botschaft, tragen wir für mit jedem Menschen, der dazukommt, dazu bei, dass Gott mehr Anbetung bekommt. In der Offenbarung, da finden wir Stellen, wo Johannes eine Sicht in den Himmel uns ja weitergibt. Wo wir ein Stück weit eine Tür geöffnet bekommen für das, was noch vor uns liegt. Und ich möchte gerne ein paar Verse euch so als Ziel vor Augen malen und euch vorlesen. Das ist es, warum wir aktives Teil bei der Multiplikation der besten Nachricht sein dürfen. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zu zählen zu können. aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren in weißen Gewändern gekleidet und hielten Palmenzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Sie riefen, Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für ewig. Amen. Das ist es. Das ist das große Ziel, weswegen wir multiplizieren dürfen. Weswegen wir uns senden lassen dürfen, damit Gott die Ehre bekommt. Und ganz ehrlich, aus dieser Sicht, aus Vervielfältigung, motiviert mich total, mich senden zu lassen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich mich tatsächlich auch ein Stück weit geehrt fühle, dass Gott mich mit in seine Rechnung mit hineinnimmt, dass ich ein aktives Teil dabei sein darf. Gott rechnet mit dir, damit sein Plan aufgeht und die ganze Welt ihn anbetet. Ich möchte dich so sehr ermutigen, dass auch du mit Gott rechnest, wenn du seine Botschaft verkündest und einfach seine Liebe weitergibst. Seid ihr dabei? Yes, sehr, sehr schön. Wir werden jetzt gleich noch ein Chorlied hören, was genau meine Predigt nochmal unterstützt. Und ich lade dich ein, dass du das Ganze mal sacken lässt, dass du vielleicht auch mit Gott ins Gespräch darüber kommst. Danach werden wir in den Lobpreisteil hineingehen, wo wir Gott einfach anbeten. Wenn du in dieser Zeit einen geistlichen Eindruck bekommst, das ist ein Reden Gottes, was du wahrnimmst in deinem Herzen. Wenn du merkst, es ist es nicht nur persönlich für dich, sondern es ist für die Gemeinde oder vielleicht auch für ein, zwei Personen aus der Gemeinde, dann sei doch so frei und geh dort hinten zum Gebetspunkt. Dort gibt es einen Menschen mit einem orangefarbenen Umhänger, der wird es dann einfach wird es nehmen, wird es prüfen und wird es nach vorne bringen, sodass wir als Gemeinde da auch dann wirklich das miterleben dürfen und davon profitieren dürfen. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, etwas ganz Bestimmtes, wo du merkst, hey, da möchte ich nicht mit alleine bleiben, da lade ich dich auch ein, während der Lobpreiszeit dort hinten hinzukommen und dort einfach mit lieben Menschen zusammen zu beten. Und so bitte ich jetzt einfach den Chor nach vorne, unterstreicht nochmal das, was Gott uns heute sagen möchte.